Ich stehe heute Morgen hier vor euch als Pastor und Leiter einer Freikirche, natürlich. Und zu meiner Profession gehört es eben auch, dass ich Erfahrungen und Beobachtungen aus der Ortsgemeinde, Erfahrungen und Beobachtungen auf Landes- und Bundesebene zusammentrage, sie einordne und natürlich versuche auch, sie zu reflektieren. Und mit einbezogen ist hier auch der regelmäßige Kontakt zur Weltkirchenleitung auf Divisions- und auf GK-Ebene. Und das, was ich eben erzählt habe, gehört eben auch dazu, der Austausch, den wir hier haben, nicht nur mit den offiziellen Gremien, sondern auch dort findet Begegnung statt mit anderen Kollegen aus der gesamten Welt. Das ist ganz wichtig auch für mich und für mein Verstehen und auch für mein Verständnis von Leitung und Leitung einer Freikirche. Und all das geschieht natürlich auch vor dem Hintergrund gesellschaftspolitischer und kirchlicher Entwicklungen. Ich rede also nicht so sehr in erster Linie heute Nachmittag aus akademischer Tradition heraus, sondern mein Hintergrund sind die Erfahrungen und Beobachtungen aus der Praxis, die ich einzelnen Themen und Verantwortungsbereichen zuordnen muss. Und das heißt, ich deute, ich reflektiere, um als Leiter verantwortlich und in Abstimmung mit anderen für die Kirche zu handeln. Und das erfordert eine Aufmerksamkeit und auch ein Gespür für Stimmungen, für das Erkennen von Motiven, Motive, die wiederum auch bestimmten Handlungen zugrunde liegen, Handlungen, die in unserer Kirche umgesetzt werden und dann auch unsere Kirche mitprägen. Natürlich blicke ich auch durch meine Brille. Und jede subjektive und selbstprovokante Betrachtung ist gerechtfertigt, wenn sie sich auch dem Dialog und der Überprüfung der Gemeinschaft der Gläubigen stellt. Und so verstehe ich auch unser Zusammensein heute hier. Also ich bin nicht hier, um Zustimmung oder nur Zustimmung zu erwarten, sondern ich wünsche mir wirklich auch das offene Gespräch und auch die kritischen Fragen und auch den Widerspruch. Ich werde im Folgenden zunächst eine allgemeine gesellschaftliche Bedeutung zum Thema Vergangenheit schildern, um dann auch wechselnd einen Blick in Advent und Kirchengeschichte zu werfen, um so einen Abgleich von mit unserer Zeit herzustellen. Vielleicht ist es ein Stück entspannend, so beim für das Zuhören auch angenehmer, wenn ich mein Fazit, schönes Wortspiel, aus den Vorträgen schon zu Beginn verrate. Und ich denke, wer heute Morgen auch zugehört hat, wird das leicht auch vermuten können. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, weil Christus vom Tod zum Leben gewandelt ist, besitzt er die Kraft, seine Nachfolger und die Kirchen durch Zeit und Kultur immer neu zu wandeln. Und das verstehe ich auch unter Heilsgeschehen. Die Überschrift des Themas von der prägenden Kraft des Ursprungs entstammt einer Beobachtung, die man vielleicht auch etwas salopper hätte ausdrücken können oder umschreiben können. Früher war alles besser. Wir kennen diesen Ausspruch. Früher war alles besser. Es ist der Hang vieler Menschen, die Vergangenheit milder anzuschauen, ja fast schon eine idealistische Verzerrung vorzunehmen. So ein kleiner Exkurs auf ein gesellschaftliches Phänomen. Immer mehr Menschen teilen diese Sehnsucht nach einer Welt, in der alles seinen Platz hatte. Früher war vor allem eines besser. Man war jünger. Die erste Liebe, die erste Reise, der Zorn gegen die alten Säcke waren großes Kino. Hinein ins donnernde Leben. Aber war die Welt wirklich besser? Die Kultur, die Technik, die Umwelt, die Sitten. Wer möchte zurück? Das Schöne am Ältersein ist, mit eigenen Augen gesehen zu haben, wie sich die Welt verändert hat. Das ist viel besser, als mit 20 unter dem Gefühl zu leiden, dass sich nichts bewegt. Und deshalb endlich auch eine Revolution kommen muss. Die Erkenntnis ist, nur in dramatischen Augenblicken macht sich Veränderung bemerkbar. Die Momente der Weltveränderung bemerkt man selten, höchstens in dramatischen Augenblicken wie dem Mauerfall oder dem 11. September 2001. Normalerweise ist der Wandel schwer zu erkennen. Er findet am undeutlichen Rand unseres vom Zeitgeist verengten Blickfeldes statt. Erst in der Rückschau wird er sichtbar. Oft zur eigenen Überraschung, obwohl er einen doch die ganze Zeit begleitet hat. Das liegt unter anderem daran, dass die meisten Revolutionen ohne Sturm auf die Bastille stattfinden. Sie werden von keinem Komitee beschlossen, sondern sie passieren einfach so, nebenbei, zwischendurch, weil die Menschen sich neue Freiheiten nehmen, alte Sitten und Gebräuche ablegen, neue Möglichkeiten nutzen, welche ihnen die Technik eröffnet oder weil sie einfach wohlhabender werden und länger leben. Gerade in Deutschland sind deshalb viele Menschen zutiefst davon überzeugt, dass die gute alte Zeit besser war. Sie erblicken überall Kulturverfall, Ungerechtigkeit, Umweltverschmutzung und eine immer dümmer und frecher werdende Jugend. Dieses Lamento ist so alt wie die Menschheit und es war schon immer falsch. Es gibt Rückschläge in der Geschichte. Die Gefahr der Barbarei ist nie ganz gebannt. Psychologen bestätigen, der Mensch neigt zum Verklären. Wer weiß schon, was der Morgen bringt? Und früher war alles besser, oder? Der Mensch mag Unsicherheit nicht. Daher flüchtet er dahin, wo er sich auskennt. Und das ist die Vergangenheit. Und damit diese seelische Hygiene funktioniert, müssen die Erinnerungen angenehm sein. Daher setzen wir beim Blick in den Rückspiegel des Lebens die rosarote Brille auf. Erinnerungen strahlen immer heller als die Realität. Unangenehme Erfahrungen, Erinnerungen verblassen schneller als schöne. Und das ist auch gut so, denn davon profitiert unser psychologisches Immunsystem, das uns hier einfach auch Schutz gibt. Das so eine kurze Reflexion. Früher war alles besser. Damit wir wissen, wo wir uns auch selber wiederfinden und selber entdecken, wenn wir dieses Schlagwort hören. Steigen wir ein in Kirche und Theologie. Wenn wir in den engeren Kontext von Kirche und Theologie kommen, da leben wir im 21. Jahrhundert und natürlich hat die Geschichte für jede Kirche eine besondere Bedeutung. Jede Geschichte. Für jede Religion hat die Gründerzeit eine besondere Bedeutung. Der Ursprung spielt eine herausragende Rolle und entfaltet unter den Gläubigen eine enorme Wirkung. Der Anfang wird zu einer Quelle, die das eigene Handeln wesentlich, fast normativ bestimmt. Wenn dieser Anfang die Urzeit mit dem Wirken einer weniger Person in Verbindung gebracht wird, dann erlangen diese Personen einen fast paradigmatischen Status für die nachfolgenden Generationen. Und sofort fallen uns dazu prominente Namen aus der Kirchengeschichte ein. Petrus, Waldus, Calvin, Martin Luther, Menno Simons, Charles und John Wesley, James und Ellen White. Wir könnten die Reihe fortführen. Das sind also Personen, die eine ungeheure Prägekraft auch hatten in ihrer Zeit, in der Gründerzeit ihrer Kirchen, ihrer Bewegung. Viele Kirchen haben diese Namen auch in ihre Konfessionsbezeichnung aufgenommen. Wir reden heute, wir sprechen von der lutherischen Kirche, von den Mennoniten. Das wäre auch noch mal was, wenn wir anders hießen. Haben also diese Namen in ihre Konfessionsbezeichnung aufgenommen und bringen damit die Prägekraft der Person ihrer Zeit zum Ausdruck. Im Laufe der Geschichte kann die Prägekraft dieser Person abnehmen, zum Beispiel durch historische oder kulturelle Umstände. Nicht selten können aber solche Entwicklungen durch Reformbewegungen eingeholt oder zumindest in Opposition dazu aufgestellt werden. Das Ziel wäre dann eher eine engere Anbindung an die ursprüngliche Idee des Apostels, des Predigers, des Reformators oder des Religionsstifters. Wenn wir ganz weit zurückgehen, dann ist die Zeit des Wirkens Jesu und danach die Zeit des Wirkens der Apostel eine ganz besondere Inspirationsquelle und natürlich Legitimation für die Herausbildung der christlichen Kirche überhaupt. Christlicher Glaube gründet sich auf der Weitergabe des Evangeliums von Jesus Christus. Das habe ich heute Morgen gesagt. Zweimal hat Petrus allein das Christusgeschehen in den Mittelpunkt gestellt. Einmal gegenüber Cornelius und einmal gegenüber den Brüdern aus der jüdischen Tradition. Mit der Zeit haben sich unterschiedliche Formen entwickelt, in denen sich diese Weitergabe vollzieht. Ebenso unterschiedliche Vorstellungen darüber, welche Bedingungen für eine authentische Verkündigung da sein müssen. Das bezieht sich besonders auf die unterschiedlichen Verfahren und Instanzen für den verantwortlichen Umgang mit Lehre, neuen Erkenntnissen und Traditionen. Was hat sich also dort im Laufe der Kirchengeschichte herausgebildet? Wir haben Bekenntnisschriften, wir schauen auf bestimmte Bekenntnisse in den unterschiedlichen Kirchen, auf eine ganz unterschiedliche Vielfalt von Traditionen. Es gibt ein Lehramt in der katholischen Kirche, es gibt Ämterhierarchie, wir haben Glaubensüberzeugungen, es gibt Kirchenverfassungen. Das hat sich im Laufe der Zeit herausgebildet. In der interkonfessionellen Begegnung kann das als bereichernde Vielfalt erlebt werden. Es kann aber auch Unverständnis und Kritik auslösen. Bedeutet ein Bekenntnis zum Sola Scriptura, dass diese Kirchen Adventgemeinde inklusive, das Zeugnis zum Beispiel der geschichtlichen Wolke von Zeugen, also von den Heiligen, geringer achtet. Ich füge das deshalb an, weil ich so eine ganz frische Beobachtung mitnehme aus der orthodoxen Kirche. Wir wurden hineingeführt in das Glaubenszentrum dort in Hannover. Und es war noch einmal bezeichnend festzustellen, auf die Nachfrage der anderen Kirchenvertreter hier, warum dieser Kirchensaal so ausgeschmückt sind, warum diese vielen Heiligen, diese vielen Bilder, die gesamte Kuppel war voll. Und es war erstaunlich festzustellen, dass er hier gesagt hat, es ist ein besonderer Umgang mit ihrer Tradition. Das sind Menschen, die ihren Glauben vorbildhaft und authentisch gelebt haben. Hebräer 11 und 12, die Wolke von Zeugen, Glaubenszeugen. Und in diesem Zusammenhang hatte die serbisch-orthodoxe Kirche, in dessen Gemeindezentrum wir ja waren, auch keine Schwierigkeiten damit, einen Dietrich Bonhoeffer mit in die Gemäldegalerie aufzunehmen. Ja, weil er eben Glaube maßgeblich auch mitgeprägt und vorbildhaft gelebt hat. Was ich damit sagen will, hier bilden sich Traditionen heraus. Und die Frage ist, wie gehen wir mit Traditionen um? Mit Traditionsvergessenheit, Traditionserstarrung, Traditionsverklärung, das sind so diese Spannungsfelder, die man hier aufzeichnen kann. Die Spannung erhöht sich, wenn moderne Gesellschaften vor dem Problem eines Traditionsabbruchs stehen. Das betrifft übrigens Geschichte und Kirchengeschichte gleichermaßen. Ganz wichtiger Punkt, Traditionsabbruch. Ganz verheerend festzustellen, in den großen Kirchen, deutschlandweit, besonders in Ostdeutschland. Eine selbstverständliche Weitergabe von Glaubenswissen, vorgelebter Glaubenspraxis, kirchlichen Ritualen an die folgenden Generationen ist heute nicht mehr selbstverständlich. Ist es also gerechtfertigt, wenn wir einfach Ballast abwerfen, uns von dem trennen, was antiquiert erscheint und einfach nicht mehr ankommt in der Gesellschaft? Damit befinden wir uns mitten in der Fragestellung, wie wir im gesellschaftlichen Wandel Identität bewahren können, ohne dabei im Traditionalismus zu erstarren, beziehungsweise ihn als eine Art Wunderdroge für die Herausforderung unserer Zeit ansehen oder die Zeit des Ursprungs allein als das Leitmotiv für den wahren Glauben herauszustellen. Und da sind wir wieder bei unserem Selbstverständnis angelangt, dass es von Zeit zu Zeit kritisch zu betrachten gilt. Will man also selbst in der eigenen kirchlichen Verortung, sich selbst in der eigenen kirchlichen Verortung verstehen, braucht es die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, mit der eigenen Geschichte. Und dazu kommt die ehrliche Analyse der Gegenwart. Das heißt, in welchem Zustand befindet sich meine Kirche jetzt? Mit welchen Herausforderungen ist sie konfrontiert? Wie stelle ich mich als gläubiger Nachfolger diesen Herausforderungen? Wir tun heute so, als sei dies eine selbstverständliche Aufgabe, eine Art Nebenbeschäftigung, der man sich schnell entledigen kann. Aber das ist es eben nicht. Ich merke immer wieder, dass das, was ich gerade gesagt habe, sich also mit den Herausforderungen der heutigen Zeit zu konfrontieren, sich dem zu stellen, enorm herausfordernd ist und auch anstrengend ist. Nicht, weil man verschiedene Meinungen hat, das natürlich auch, sondern es ist, wie ich auch heute Morgen schon gesagt habe, es sind ja diese drei Fragen, die uns begleiten. Was soll sich denn verändern? Und warum sollen sich Dinge verändern? Und wer macht das? Das waren ja diese drei Fragen, denen sich Petrus und Cornelius auch gegenüber sahen. Das historische Bewusstsein im Sinne eines kritischen Bewusstseins gegenüber der Vergangenheit entwickelte sich erst im Zeitalter der Aufklärung. Das heißt, vorher, also 1700 Jahre lang, war gar nichts in den christlichen Kirchen davon vorhanden, existierte nicht. Im Klima der Aufklärung entwickelte sich die geschichtliche Erforschung der kirchlichen Lehrentwicklung. Das müssen wir uns auch noch einmal vor Augen führen. So dieses reflexive Bewusstsein, auch im Sinne eines historischen Bewusstseins, ist erst auch mit dem Zeitalter der Aufklärung gekommen und hat sich weiterentwickelt. Selbst das kritische historische Bewusstsein der Aufklärung zum Beispiel war noch nicht zur Relativierung der eigenen Zeit fähig, sondern wertete sie unreflektiert höher als die Vergangenheit. Also da war es genau so, dass man gesagt hat, nicht gute alte Zeit, sondern da, wo man jetzt stand, das war das Nonplusultra. Dies leistete erst der Historismus des 19. Jahrhunderts und so weiter. Dieser war sich noch nicht über die eigenen Vorverständnisse bewusst. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich eine immer stärkere Sensibilität für das eigene Vorverständnis. Also, wie sieht mein soziales, mein politisches, mein kulturelles, wirtschaftliches Vorverständnis aus? Unter welchen Bedingungen lebe ich? All das prägt ja auch mein Vorverständnis und all das prägt natürlich dann auch wieder mein Bewusstsein, mit dem ich Vergangenheit eben auch reflektiere. Ist es die gute alte Zeit? War früher alles besser? Oder gehe ich ein Stück weiter? Also, das war noch einmal der Exkurs dazu. Das ist wirklich nicht so einfach, sich dieser Aufgabe der kritischen Reflexion der Vergangenheit zu stellen. Kommen wir nach diesen Allgemeinbeobachtungen zu unserer eigenen Geschichte, zur Adventgeschichte. Und da kann ich nur kurze, wirklich markante Linien ziehen, die für unser Thema wichtig sind. Vieles ist hier auch, denke ich, bekannt. Aber einfach nochmal zur Bewusstwerdung und zur Erinnerung. Im 19. Jahrhundert kam es zu einer großen Erweckungsbewegung in Nordamerika. Die Erwartung der Wiederkunft Jesu 1844, die große Enttäuschung. Hier gibt es übrigens einen aktuellen Film, der von Australien, von der Australischen Union hergestellt wurde. Tell the World, erzähl es der Welt. Ein guter Film über Adventgeschichte, der jetzt auf den Markt gekommen ist, über insgesamt, glaube ich, 3 Stunden. Wir werden für eine sehr gute Synchronisation, deutsche Synchronisation sorgen. Ich glaube, dieser Film, er spielt auch in einem historischen Gewand, also nicht nur eine wissenschaftliche Dokumentation, sondern eine Zeitreise zurück. Ich glaube, er eignet sich sehr gut zum Einsatz in Hauskreisen, Gemeinden. Also, wie gesagt, der Film wird im Laufe des nächsten Jahres auch auf Deutsch hier von uns herausgegeben werden. Also das war die große Enttäuschung, die Bewegung zerfiel, aber durch 3 starke Leiter wurde eine Gruppe zusammengehalten, die Namen sind uns auch geläufig, James und Ellen White, Joseph Bates sind hier zu nennen. Es gab Zusammenkünfte, Konferenzen, Zeitschriften sowie eine charismatische Leitung, die dann 1863 auch zur Gründung unserer Kirche führte. Und die Unterscheidungslehren, Sabbat, Heiligtum, Naherwartung, Zustand der Toten, Erwachsenentaufe, Antichrist, prophetische Deutungen, Adventgemeinde als die Kirche der Übrigen kristallisierten sich nach und nach heraus und die fielen nicht als fertiges Paket vom Himmel. Auch das gilt es immer wieder noch einmal zu betonen. Das war nicht so ein All-Inclusive-Paket, was sie plötzlich 1844 oder 1863 plötzlich den Leuten offenbarten, sondern auch ein Ergebnis ihres eigenen Ringens. Theologische Unterschiede zu anderen Kirchen waren das Ergebnis eines schmerzvollen Prozesses, ebenso die organisatorischen Herausforderungen, vor denen die schnell wachsende Kirche stand. Wie hat sich die deutsche Adventkirche, Adventgemeinde oder die Adventgeschichte entwickelt? Die alles prägende Figur war Ludwig Richard Conradi. Ich erinnere mich an eine Schwester in Köln, die noch von ihm getauft wurde, Vorträge von ihm gehört hatte. Und als sie davon erzählte, wie sie im Gürzenich, also Eingeweihte wissen, was das heißt, dort werden heute in Köln die größten Büttenreden gehalten. Wenn er also im Gürzenich auftrat und Adventbotschaft verkündete, dann bebte der Saal, hat sich taufen lassen. Er war der erfolgreichste Missionar in Europa, wo Conradi auftrat, konnte getauft werden. Von 1500 Mitgliedern 1895 auf 17.000 nach dem Ersten Weltkrieg. Ja? Wir reden also hier über einen Zeitraum von 19 Jahren. Wenn ich mir die Gliederstatistik von 1998 anschaue und mit heute vergleiche, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Dem Duktus der Mission mussten sich alle Gemeinden unterordnen. Prediger wurden nur ordiniert, wenn sie eine Gemeinde gegründet hatten. Einfach, kommen wir mal hinein in die gute alte Zeit. Ja. Gespeist wurden diese vitalen Traditionen von der unerschütterlichen Überzeugung, im Besitz der Wahrheit zu sein und sie vor der Wiederkunft weit verbreiten zu müssen. Diese Gewissheit formte Identität und Alltag. Dem Leben mussten erhebliche Opfer abgerungen werden. Geht einfach mal ins Adventarchiv, lest mal Adventboten aus dieser Zeit, wie gesammelt wurde. Ja? Sparbücher, Schmuck, all das wurde in den Korb gelegt, damit das Werk vollbracht wurde. Wie konnte man 1899, wo man 2000 Gemeindeglieder zählte, Friedensau erwerben und 2 Riesengebäude hinstellen? Wie? Diese Gewissheit, Also im Besitz der Wahrheit zu sein, formt die Identität im Alltag. Das Bewusstsein herrschte, Gemeinde ist eine Missionsbewegung. Es entstand eine Mentalität, auch einen privilegierten Zugang zur Wahrheit zu haben. Der Geist der Selbstverleugnung motivierte, weil es in der Öffentlichkeit handfeste Probleme gab. Meine Großelterngeneration erzählt noch davon, wie sie auch teilweise ins Gefängnis mussten für ein paar Tage, weil sie am Sabbat nicht zur Arbeit erschienen sind. Getröstet wurde die Gemeinde durch das Bewusstsein, Gottes erwähltes Volk zu sein. Sie standen dafür ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es erneut zu einer missionarischen Blüte, wenn auch, unter fragwürdigen oder hinterfragbaren Motiven. Zitat aus dem Adventboten von 1951. Von uns also, von unserer Treue und Ausdauer hängt es ab, wenn diese Zeit der Ungerechtigkeit, der Not und des Jammers ein Ende finden. Sind wir ganz sicher, Adventbote von 1962, dass unsere Namen noch im Lebensbuch stehen? Unsere Seele, das heißt unser Gemüt, unser Empfinden, ist von einem Bacillus befallen, der aus dem Seuchengebiet des Teufels stammt. Damit einherging sicherlich auch eine subtile Verunsicherung und Angst. Eine Angst um das eigene Heil waren eine bekannte Triebfeder für missionarisches Agieren. Adventgemeinde hat sich in den Jahren danach davon entfernt. Bildungsschub, materieller Wohlstand trugen zur Verunsicherung bei, was eine authentische Nachfolge innerhalb von der Adventgemeinde wirklich ausmacht. Nach diesen emanzipatorischen Wehen ist man in den letzten 3 Jahrzehnten auf der Suche nach einer stabilen Identität in einer glaubensfernen Welt. Traditionsaufbearbeitung hat begonnen und vollzieht sich schmerzhaft. Wir behalten dieses Schlaglicht mal im Kopf. Und wenn jetzt den Fokus weg von deutscher Adventgeschichte hin zu einer generellen Analyse, wie sich Kirchen oder kirchliche Organisationen entwickeln. Also nochmal so der Blick in Kirchengeschichte generell, wie es seinen Anfang genommen hat, die Verkündigung des Christusgeschehens, das Herausbilden von Konfessionen und auch von Traditionen, von Bekenntnisschriften, wie unsere eigene Kirche ihren Weg gefunden hat, auch durch unterschiedliche Prozesse hindurch. Übrigens war die strukturelle Reorganisation unserer Weltkirche 1901, 1902 eine Riesenherausforderung, die für heftige Kontroversen sorgte, weil man hier sich für diesen mutigen Schritt entschlossen hatte, Verantwortung abzugeben und mit der Etablierung von Union eben auch Freiheiten zu geben. Nicht mehr alles in dieser starken zentralistischen Ordnung zu belassen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie entwickelt sich eine Kirche, welche Zyklen durchläuft sie? Auch das ist nicht sonderlich neu, wenn ich hier George Knight zitiere oder nochmal mich an Moberg orientiere, den er hier zitiert in seinem Buch, Adventgemeinde fit für die Mission, das ist, glaube ich, der deutsche Titel von The Fat Lady and the Kingdom. Und da legt er nochmal Moberg den Schwerpunkt auf eine soziologische Betrachtung, die für mich jedoch nachvollziehbar und schlüssiger auch erscheint, wenn man sie mit den historischen Fakten vergleicht. Er unterscheidet ja zwischen fünf Zyklen von Gemeindeentwicklung. Das erste ist so der Anfangsstadium einer Bewegung. Die Entstehung christlicher Gemeinschaften beruht auf Unzufriedenheit innerhalb der eigenen Konfession, Unbehagen über konfessionelle Selbstgefälligkeit. Die Unruhe wird in der Mutterkirche nicht bemerkt. Kann man sehr schön nachvollziehen, Beginn der Adventbewegung. Ich hatte mal eine Diskussion in einem doch recht großen ACK-Kreis. Ja, da stand dann einer auf und hat gesagt, ja, was der Adventgemeinde vorwirft, dass sie ein Datum berechnet hatten für die Wiederkunft, und das ist gar nicht mit dem christlichen Verständnis, mit unserem biblischen Verständnis in Übereinstimmung zu bringen, zu vereinen, und hatte also sehr stark kritisiert, und ich konnte aufstehen und sagen, das waren nicht Adventisten, das waren Baptisten, Methodisten, das wart ihr. Da war die Unzufriedenheit in euren Kirchen da. Erst danach ist ja die Adventbewegung entstanden. Also diese Unruhe in der Mutterkirche wird nicht bemerkt. Hoher Grad eines gemeinsamen Aufbegehrens, Bewusstsein mit dem Heiligen Geist gefüllt zu sein, eine charismatische, autoritäre und prophetische Leiterschaft etabliert sich. Eine feste Organisation gilt noch als Tabu und Ausdruck von Babylon. Da sind wir auch bei unserer eigenen Frühgeschichte angelangt, 1840 bis 1860. Und mit dieser Form der Leitung und des gemeinschaftlichen Umgangs würden wir heute sicherlich Schiffbruch erleiden. Also diese erste Phase heute einfach zu transportieren, zu sagen, früher war alles besser, ist sicherlich sehr problematisch. Es kommt der zweite Zyklus, das Entstehen einer formellen organisatorischen Identität. Ziele werden formuliert, um Mitglieder zu werben, die der Kirche beitreten sollen. Ein Glaubensbekenntnis wird formuliert, um Rechtgläubigkeit zu verkünden und auch zu bewahren. Formulierung von Unterscheidungsmerkmalen, besonderer Lebensstil. Bei uns innerhalb unserer eigenen Kirche ist das so die Phase von 1863 bis 1900. Die Generalkonferenz und Vereinigung wurden gegründet. Die Entfernung von der ersten Phase beginnt hier sich auch zu vollziehen. Es gab dann ab 1863 von Ellen White Visionen auf Gesundheit, in Bezug auf Gesundheit, Lebensstil und so weiter. Bis 1900 hatten sich die adventistischen Positionen, auch dogmatischen Positionen, gut gefestigt und auch etabliert. Die Leitung wird formaler, administrativer im Gegensatz zum informellen und charismatischen Stil der Gründerzeit. Und dann folgt so die Phase, als dritte Phase, die Phase der größten Wirksamkeit. Die Organisation wird rationaler, formale Strukturen entwickeln sich rasant, immer mehr Ausschüsse und Gremien, immer mehr Leitungspersonen, weil die Kirche stark wächst. Das muss man eben auch sehen. Innerhalb dieser dritten Phase finden wir also zwei parallele Stränge. Die Kirche wächst sehr schnell, 1897 1500 Mitglieder in Deutschland, nach dem Ersten Weltkrieg 17.000. Ordnungs- und Verwaltungsvorgänge werden immer noch, obwohl geregelt, als Mittel zum Zweck angesehen, nicht als Selbstzweck. Dann werden Historiker und Apologeten gebraucht. Die Feindseligkeit gegenüber anderen Kirchen artikuliert sich nicht mehr so heftig. Es wird wohl ein bisschen sanfter, wenn auch noch immer sehr stark ausgeprägt. Die Kirche wird erwachsen. Auf der GK von 1901, habe ich eben schon erwähnt, entstand unsere heutige Struktur. Bildungswerk, Universitäten, Promotionsprogramme, all das schließt sich an. Die nächsten Jahrzehnte entwickelte sich die Kirche prächtig. Sie kam ein Stück aus ihrer Sektenecke heraus. Und da stellt sich die Frage, wo befinden wir uns nun zu Beginn des 21. Jahrhunderts? Die vierte Phase, die Institutionalisierung. Der Formalismus zehrt an der Lebenskraft unserer Gemeinschaft. Die Institution wird zum Herrn ihrer Mitglieder, anstatt ihr Diener zu sein, entstehende Spannungen, hervorgerufen durch die Unsicherheit, mehr die Unterschiede zu thematisieren oder eine uneingeschränkte Toleranz zur Außenwelt aufzubauen. Spannungen über die richtige Balance zwischen theologischer und sozialer Botschaft, auch heute heiß diskutiert, wie wir beides miteinander in Verbindung bringen können, sich gegenseitig auch inspirieren dürfen. Die Herausforderung, wie gelingt eine gesunde Anpassung an die Welt? Mögliche Auswege werden aufgezeigt, Strukturen, Vorgehensweisen, Bestimmungen der Gemeinschaft grundlegend und dennoch vernünftig, kritisch zu überprüfen und sie dann neu zu gestalten zum Zweck der Wiederbelebung der Phase der größten Effektivität. Also was brauchen wir wirklich? Haben wir in dieser vierten Phase, in der Phase der Institutionalisierung, haben wir den Mut dazu, das auch wirklich zu tun? Die Working Policy wird immer dicker. Ja, 800 Seiten, 8-Punkte-Schrift. Fünfte Phase, Überinstitutionalisierung, Formalismus, Bürokratie, Absolutismus, Gleichgültigkeit, Überalterung, Seilschaften und Korruption. Es gibt Abwanderung zu anderen neuen Gemeinschaften, andere lassen sich dahin treiben. Um hier eine erste Wertung vorzunehmen, braucht es nicht viel an analytischen Fähigkeiten oder eine umfassende Kenntnis von Kirchengeschichte. Wo stehen wir? Der Übergang von Phase 3 zu 4 ist uns anzumerken, zumindest in Deutschland, beziehungsweise in Europa, teilweise sogar im gesamten westlichen Kulturkreis. Es gibt eine Union in unserer Division, die gut gewachsen ist, stabil sich aufgestellt hat. Und die letzten 3-4 Jahre stagniert bzw. abnehmende Mitgliederzahlen hat. Es findet dort ein Prozess der Veränderung statt, auch ein Generationswechsel in der Führung und Leitung. Wir reden miteinander, wenn wir uns treffen. Und es ist schon erstaunlich festzustellen, wie schwierig das ist, das wirklich auch mit aufzunehmen, zunächst einmal auch zu realisieren. Wie man auch noch im 21. Jahrhundert wachsen konnte und plötzlich man so an Grenzen stößt. Woran liegt das? Beobachtungen. Seit mehr als 30 Jahren verzeichnen wir in Deutschland kein nennenswertes Gliederwachstum mehr. Wir verlieren einfach zu viele unserer Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Vergangenes Jahr beim Exekutivausschuss hatten wir eine Statistik gezeigt bekommen, dass wir in den vergangenen 50 Jahren 13 Millionen Gemeindeglieder verloren haben. Das ist in Prozenten ausgedrückt 42% aller Mitglieder in 50 Jahren. In den letzten 5 Jahren hat sich die Prozentzahl von 42 auf 49 erhöht. David Trimm, Leiter des Instituts für Statistik und so weiter, vorletzte Woche beim Exekutivausschuss. Und man kann sich vorstellen, dass das eben hauptsächlich eben auch die junge Generation betrifft. Es gibt keine schlüssigen und einfachen Antworten, keine Zauberformel, wie eine säkulare, postmoderne Gesellschaft mit dem Evangelium zu erreichen ist. Fragen der Reorganisation der deutschen Kirche werden durch Ränke, Machtspiele und vorgeschobene Bedenken, mal ist es das Geld, dann wieder die Theologie, torpediert. Es gibt viel zu lange Entscheidungswege in unseren Gremien. Das heißt, wir können durchaus von einer Zeit der Krise und des Übergangs sprechen. Das müssen wir einfach konstatieren. Wir hatten vergangenes Jahr im Dezember unsere jährliche große FIT-Sitzung, NDV und SDV-Ausschüsse, Verbandsausschüsse beide zusammen, traditionell ein ganzes Wochenende beziehungsweise noch den Montag dazu. Wir hatten den Sabbatnachmittag dem Thema Mission gewidmet und was wir machen können. Lasso Szabo von der Hochschule war da und er hat belegt durch ein sehr fundiertes statistisches Material dargelegt, wo wir als deutsche Kirche stehen. Und er sagt, und damit nahm er nochmal Bezug auf seine persönliche Entscheidung, warum er den Ruf nach Friedensauf vor einigen Jahren angenommen hat und nicht woanders hingegangen ist. Und er hat gesagt, er sieht einfach in Deutschland nach wie vor ein Potenzial in dieser Kirche. Und er spricht von einem Zeitfenster von 10 bis 15 Jahren, das wir haben, das wir nutzen müssen, dass wir missionarisch nutzen müssen, dass wir kirchenpolitisch nutzen müssen. Und wenn ich das vergleiche, unsere Strukturen, die wir haben, da gibt es bestimmt einige Dinge, die ich auch als sehr herausfordernd ansehe, vor der wir als deutsche Kirche stehen, aber nach wie vor im Vergleich zu anderen, auch in Europa, denke ich, ja, wir haben noch Chancen. Wir haben noch Chancen, auf Krisen so zu reagieren, dass sie zumindest eine erste Orientierung geben. Darin besteht die Herausforderung von Kirchen, nicht nur für Adventgemeinde zu jeder Zeit. Ich benutze bewusst den Begriff der ersten Orientierung, weil ich mich abgrenzen möchte von der Vorstellung, es gäbe in unserer Zeit Antworten mit unbegrenztem Haltbarkeitsdatum und die jeder Situation gerecht werden könnten. Dafür ist unsere Welt zu komplex und auch zu vielschichtig. Außerdem hat sich ein breites Spektrum an Gemeindeprofilen in unserer Kirche entwickelt, sodass hier auch mit Vorsicht zu agieren ist. Also wir brauchen eine erste Orientierung und vielleicht wird das in der Fragestunde noch etwas mehr Zeit sein, da praktische Beispiele auch zu nennen. Aber so viel sei schon zu verraten. Wir waren vergangene Woche als gesamte Hausausschüsse, also die Vorstände von Nord- und Süddeutschen Verband samt Abteilungsleiter zusammen. Und ich erlebe, dass wir hier ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen haben von Zusammenarbeit und wie wohltuend es ist, hier Dinge auch zu bewerten, zu sehen, eine Offenheit auch vorhanden ist, gemeinsam etwas zu bewegen und die Sehnsucht auch da ist, nach einer Klammer, wirklich nach einer geistlichen Klammer, nach einer Vision, einer geistlichen Vision, unter der auch ein Platz für Vielfalt ist und wir nicht in ein Bedrohungsszenario kommen müssen, wenn wir von einer deutschen Adventkirche in Deutschland sprechen. Die prägende Kraft des Ursprungs, ich mache einen bewussten Zugriff auf die Überschrift. In dieser Prägekraft liegen ja Chancen und Risiken. zumindest eine Portion an Unwägbarkeiten. Also einfach so zu sagen, ich klone mal die alte Zeit und dann wird alles wieder gut. Früher war alles besser. Ja, das ist so diese rosa Brille der Verzerrung. Das bringt uns ja nicht weiter. Die Risiken dieses Denkens. Das subjektive Gedächtnis muss kritisch hinterfragt werden, weil es die Vergangenheit immer in einem helleren Licht erscheinen lässt, als es ihr tatsächlich zukommt. Das heißt, unangenehme Erfahrungen, Erinnerungen verblassen schneller. Die Vergangenheit wird zudem aus Mangel an seriösen Erkenntnissen immer wieder verklärt, als idealtypisch auch postuliert. Eine archäologische Feinarbeit scheint mühselig und kann nicht en passant abgearbeitet werden. Das heißt, wenn man immer davon spricht, ja, wir müssen zurück in die Zeit der Pioniere, wenn man mal genauer hinguckt, und das ist eben auch mühsam, würden wir wahrscheinlich nicht mehr so reden. Gewachsene Strukturen und Traditionen werden mit den ursprünglichen Werten der Gründer und der Gründerzeit verwechselt. Ein ganz wichtiger Punkt auch. Gewachsene Strukturen und Traditionen werden mit den ursprünglichen Werten der Gründer und der Gründerzeit verwechselt. Natürlich kann ich mir bestimmte Persönlichkeiten auch als Vorbilder nehmen und James und Ellen White und Joseph Bates und wie sie alle heißen, waren einfach mutig. Und wenn zwei Prediger aufgestanden sind und Gerechtigkeit aus dem Glauben verkündet haben und das massiv 1888 auf der Generalkonferenz diskutiert wurde, wurde nicht von Ellen White diese theologische Kehrtwende initiiert. Sie hat es dann hinterher unterstützt. Dann merke ich einfach, dass da eine Offenheit da war. Und daran gilt es, sich zu orientieren. Das heißt, worauf will ich mich wirklich berufen? Auf die Erfahrungen der Gründer, auf die ursprüngliche Lehre, auf ihren Lebensstil? Tatsächlich werden aber oft die bloßen Formen der Gründer weitergegeben, ohne den lebensspendenden Geist, der jenen Formen Bedeutung verlieh, sagt George Schneid. Also wenn ich zurückgehe in die prägende Kraft des Ursprungs, die gute alte Zeit nochmal beschwöre und sage, ja, auch als Adventgemeinde würden wir dadurch so einen Schub nach vorne bekommen, muss ich scharf trennen zwischen dem, wie George Knight hier sagt, zwischen dem lebensspendenden Geist, der jenen Form Bedeutung verlieh, dem lebensspendenden Geist der Gründerväter, die den Mut hatten, Dinge auch voranzutreiben und oft einfach nur den bloßen Formen. Institutionen sind Organisationsstrukturen, die diejenigen Menschen, die sie tragen, überdauern. Von daher ist Institutionalisierung notwendig, damit eine größere Gruppe über eine Generation hinaus Kontinuität erhält. Das ist also ganz wichtig. Wenn ich also von einer Institutionalisierung spreche, dann meine ich das nicht immer nur negativ und sage, ach, wie starr ist das denn, ja? Sondern es ist auch ganz einfach wichtig, dass sich eine Kirche eben auch Formen gibt, um zu überdauern. Institutionen sind von daher wesenshaft auch konservativ. Da aber Institutionen immer von Menschen getragen werden, die dem Generationswandel unterliegen, verändern sich auch Institutionen von Generation zu Generation. Allerdings ist dieser Wandel langsamer und unmerklicher als derjenige Wandel einzelner Personen. Das heißt, wir merken wahrscheinlich eher, dass einzelne Personen eine Kehrtwende vollziehen oder man merkt, Mensch, du denkst anders und so habe ich dich früher gar nicht gekannt. Das kann ich an einzelnen Personen eher festmachen, als dass ich das von einer Institution sagen kann. Keiner von uns wünscht sich in Wirklichkeit eine Kirchenleitung, die sich durch autoritäre und stark charismatische Züge auszeichnet, die Gremien abschafft oder ignoriert und die stark direktiv arbeitet. In der Frühphase unserer Kirche war es jedoch die Grundlage einer Erfolgsgeschichte von Adventgemeinde, mit allen Höhen und Tiefen, mit Krisen, die inbegriffen waren. Also damals war das so. Und da gehörte es zu dieser Zeit, so zu führen, sich so aufzustellen. Heute wäre das nicht mehr möglich. Deshalb ist so dieses reflexhafte Verhalten, sich am Ursprung zu orientieren, von dieser prägenden Kraft eben auch so faszinieren zu lassen, liegen darin eben auch Risiken. Die Chancen, der Ursprung, die Gründerzeit kann zu einer Quelle der Inspiration werden, Hingabe an Gott, Christus ist der Herr der Gemeinde und mein persönlicher Heiland. Der Heilige Geist wirkt souverän, ich stehe ihm jederzeit zur Verfügung, ich stelle mich dieser Welt zur Verfügung, ich bin ihr Diener. Beides, die Offenheit für das Wirken des Geistes und für diese Welt, darf ich kritisch annehmen und im Dialog mit der eigenen Kirche und der Welt reflektieren. Ich darf davon ausgehen, dass der Geist innovativ ist und Wandlungsfähigkeit somit auch zum konstitutiven Wesen von Kirche gehört. Also Kirche konstituiert sich dadurch, dass sie sich eben auch wandelt. Anbiederung und Anpassung dürfen jedoch nicht mit Wandlungsfähigkeit verwechselt werden. Treue zum gesamten Christusgeschehen ist nicht hinterfragbar und impliziert eine anspruchsvolle Ethik, die das Wohl und die Würde des Menschen zum Zentrum hat. Petrus und Paulus, sofort fallen mir unterschiedliche Texte ein, an zentralen Stellen steht immer das Christusgeschehen an erster Stelle. Ganz fundamental. Ellen war, im Jahre 1853, nochmal ein kurzer Exkurs in die Adventgeschichte, schrieb James White: Wir sind für Ordnung und strikte Gemeindezucht in der Kirche Christi. Wir lehnen aber alle menschlichen Glaubensbekenntnisse und Satzungen ab, denn mit ihnen konnte die Ordnung, die im Evangelium gegeben ist, nicht bewahrt werden. Dafür gilt bei uns die Bibel, die vollkommene Richtschnur für Glauben und Handeln, eingegeben durch die Inspiration Gottes. Sie soll unsere Satzung sein, auf der wir gegründet sind, unser Glaubensbekenntnis und unsere Gemeindeordnung. Als 1861 dann im Zusammenhang mit der Organisation einer ersten adventistischen Vereinigung über Bekenntnis und Satzung diskutiert wurde, gab es eben diesen berühmten Ausspruch von John Loughborough, diese 5 Schritte zum Abfall. Ich zitiere sie einfach nochmal. Der erste Schritt besteht darin, ein Credo aufzustellen, der uns sagt, was wir zu glauben haben. Der zweite ist, dieses Credo zum Test für Kirchenzugehörigkeit zu machen. Im dritten wird die Rechtgläubigkeit der Glieder an diesem Credo überprüft. Der vierte ist, die an das dieses Credo nicht glauben, alle Geschwister zu Heretikern erklärt. Und im fünften Schritt wird ihre Verfolgung veranlasst. Ja, was konnte man auch 1861 sagen in der Adventgemeinde? Besser brauchen wir das nicht. James White stimmte dem zu und fügte an, wer ein Credo formuliert, rammt Grenzpfosten ein und verschließt den Weg für jede zukünftige Entwicklung. Auch Ellen White schreibt 1859, tragt nicht euer Glaubensbekenntnis in die Bibel hinein, um dann die Schrift im Lichte dieses Credos zu lesen. Wenn ihr feststellt, dass eure Meinung mit einem klaren So spricht der Herr oder einem Gebot oder Verbot, das er gegeben hat, nicht übereinstimmt, dann achtet auf das Wort Gottes. Und nicht auf das, was Menschen dazu gesagt haben. Löst alle Meinungsverschiedenheiten oder Streitfragen nur mit dem, so steht geschrieben. Ich frage mich, war es falsch, im Fortgang der jungen und rasch wachsenden Adventgemeinde Glaubensartikel zu formulieren, um das eigene Glaubensverständnis nach außen und auch natürlich nach innen fokussiert zu artikulieren? Also so sympathisch der Spruch von John Loughborough ist, aber ich kann ihn heute auch nicht mehr so bejahen. Das geht einfach nicht mehr. Wir müssen auch Verantwortung ablegen dafür, wie wir glauben, vor uns selbst und auch vor der Öffentlichkeit. Und das kann ich nicht 35.000 Gemeindegliedern allein überlassen. Ja? Und wenn wir irgendwo hingehen, ja, was glauben denn die Adventisten auf irgendeinem Amt aufschlage, dann bin ich froh, dass ich einen Flyer habe und sage, hier, das sind die Adventisten, das sind unsere Glaubenspunkte oder hier, ja, hier wird es nochmal erklärt, eine Selbstdarstellung. Ich glaube nicht, wenn dadurch das eigentliche Verständnis, dass das Wort Gottes immer neu befragt werden darf und unsere und bessere Wege der Verkündigung gefunden werden, verschüttet wird. Also es ist gut, dieses zu fokussieren, zu artikulieren, es darf aber nicht dazu führen, dass bessere Wege der Verkündigung gefunden werden, wenn es dazu kommt. Kommen wir zurück und damit leite ich auch den Schluss ein. Ich mache hier einen Abgleich und schildere Beobachtungen aus der jungen Vergangenheit bis zur Gegenwart in unserer Freikirche. Meine Beobachtung: Vorhandenes Bewusstsein, dass wir in einer Zeit des Übergangs und der Krise leben. Hoffnungen und Befürchtungen für die Kirche liegen dicht beieinander. Das ist das, was ich ausmache, was uns auch beschäftigt als Kirchenleitung, als Institution, Friedensausstimme. Auch ADRA ringt darum, wie sie ihre Verantwortung wahrnehmen können. Nicht, dass sie ein klares Bild davon haben, aber wie es auch ins Verhältnis gesetzt werden kann zur geistlichen Verkündigung. Ich mache ganz praktische Überlegungen. Einführung von Liederbüchern mit der Sprache des 18. und 19. Jahrhunderts als Gegenreaktion auf das neue Liederbuch der Kirche. Ich war in einer Gemeinde, große Gemeinde, knapp 200 Gemeindeglieder. Der Saaldiakon kommt, fragt nach den Liedern, ich gebe sie ihm, sagt er, ja, wir singen aber aus einem anderen Liederbuch. Na, okay, ich nehme das andere Liederbuch und finde tatsächlich, dass ein Lied, was ich rausgesucht habe, auch dort in diesem Buch ist. Kontinuität gibt es ja auch. Wir singen das Lied zum Schluss und ich stelle fest, und ich denke, dass ich textaffin bin und mit Texten umzugehen weiß und als jemand, der Kirchen an Politik und Kirchen und Weltgeschichte interessiert ist, musste zwei-, dreimal hingucken, was singe ich hier eigentlich? Ich habe es nicht verstanden, einfach von der Wortwahl her war ich plötzlich im 18. und 19. Jahrhundert. Rückbesinnung an vielen Stellen auf die alten Ausgaben von Ellen White, zurück zum Ursprung. Ja, beschäftigt uns als Kirche, als Verlag immer wieder, wo irgendwelche Verlage aus dem Boden sprießen und wir uns bemühen, eine verständliche Sprache, eine moderne Sprache zu sprechen. Ja. Headship-Theologie, die Unterwerfung der Frau unter den Mann propagiert, also das Patriarchat und sich selbst eine besondere Bibeltreue attestiert. Ein Vorstoß, ein theologischer Vorstoß, der in den letzten Jahren für Furore gesorgt hat, von dem sich viele Kirchen, von dem sich viele Schulen und Universitäten unserer Kirche auch distanzieren, der aber nach wie vor Einfluss hat. Das wortwörtliche Verständnis der Schrift beziehungsweise ausgewählte Passagen, gerade aus der Urgeschichte, Verständnis von Schöpfung, Artikel 6 der Glaubensüberzeugungen. Die Gemeinde wächst und wird geistlich gesund, an weitere Beobachtungen, wenn unsere Unterscheidungslehren, die Landmarks, kompromisslos verkündet werden. Oder auch eine massive Gegenwehr gegen jede Art des ökumenischen Dialogs, große Skepsis gegenüber interkonfessionellen Kontakten. All das steht unter dem Verdacht des Ausverkaufs unserer prophetischen Deutungen, speziell von Offenbarung 12 bis 17. Und damit ist natürlich auch verbunden die Neigung, immer noch so in den Status der Kirchenkampfrhetorik zu fallen oder sich darin weiter aufzuhalten. Die Parousie. Parousie, Verzögerung und oder Beschleunigung. Beides liegt in der Hand der Gläubigen. Beruft sich hier auf einige Ellen White-Zitate, beziehungsweise wird hier ein Rückgriff auf die Ereignisse der Generalkonferenz zu Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht. Man muss es einfach sagen, hier wird eine Generalkonferenz und das Thema, das zentrale Thema einer Generalkonferenz einfach missbraucht für diese höchst umstrittene theologische Sichtweise. 1901 und 1902 ging es in der Kontroverse nicht um diesen theologischen Punkt, sondern ging es mehr um Strukturfragen, wie ich eben schon gesagt habe, wie die Weltkirche oder wie eine schnell wachsende Kirche sich als Weltkirche aufstellen kann und wie man eben auch Autorität bzw. Vollmachten und einfach auch abgibt an die Union. Und das hat natürlich zur Uneinheit geführt in dieser Auseinandersetzung dieser Zeit. Und es war nicht die Frage hier, haben wir genug missioniert, ja oder nein. Eine letzte Beobachtung, der Versuch, eine bestimmte Form von Lehre und Moral zu bewahren, kann als das Gestalten von Heimat angesehen werden und erzeugt das Gefühl von Familie. Also die gute alte Zeit als Heimat. Wir kennen das auch so aus, ja, wenn wir so das traditionelle Familienbild, wo die Vater, Mutter und Kinder auf dem Sofa sitzen und der Scheitel gezogen ist und alle lieb und brav und züchtig da sitzen. So ein zugespitztes Bild. Es kann als das, ja, solche Bilder gibt es von mir heute auch, ja, also 30, 40 Jahre her, kann als das Gestalten von Heimat angesehen werden, erzeugt das Gefühl von Familie. Es ist aber auch die Form der Lehrentwicklung. Es ist aber auch eine Form von Lehrentwicklung, weil die erste Generation gerade diese reflexive Rückwärtsgewandtheit nicht hatte. Also gerade die erste Generation hat ja aufbegehrt. Die ist ja aufgestanden und wollte ihre eigene Kirche missionieren. Und deshalb sind sie ja rausgeflogen bei den Methodisten. Musste James und Ellen White sagen, na gut, dann machen wir unser eigenes Ding. Und indem wir uns wieder zurückbegeben in diesem Ursprung, verändern wir auch schon wieder. Die Beispiele treten in unterschiedlicher Intensität und Dauer auf. Sie berühren unterschiedliche Felder kirchlichen Lebens, werden unterschiedlich kommuniziert von Leitern der Kirche und aus den Ortsgemeinden heraus. Gemeinsam ist ihnen, dass sie unkritisch aus dem Beginn der Kirche, aus ihrer Gründerzeit Ableitungen für die Gegenwart oder für die Zukunft treffen will. Ich kann das Wirken des Geistes in den jeweiligen Zeitepochen nicht kopieren oder für meine Gegenwart dingfest machen wollen. Zu allen Zeiten der Christenzeit gab es Krisen, Unzufriedenheit, Aufstände und Reformen. Und ich sage euch ganz ehrlich, es hat mir natürlich ein Schauer über den Rücken gejagt, wenn ich Apostelgeschichte lese, weil ich davon berührt werde. Wirklich berührt werde. Aber ich kann nicht heute, oder ich kann mir schwer vorstellen, ich will Gott nicht vorgreifen, auf einer Delegiertenkonferenz nächstes Jahr aufzuschlagen, ich habe eine Vision gehabt. Versteht ihr? Aber dass der Heilige Geist auch andere Möglichkeiten hat und das nutzt, was wir heute vorfinden, das will ich ihm doch wenigstens zugestehen. Als Reaktion auf kirchliche Machtfülle entstanden im Hochmittelalter Bettelorden, Franziskaner, charismatische Gründerfiguren und so weiter, Dominikaner, im Übergang zur Renaissance geisterte Jan Hus, den Ablasshandel, Sittenlosigkeit und so weiter, das ist das, was Martin Luther aufspießte und so weiter. Und daran anknüpfend innerkirchliche Missstände dann eben auch zur protestantischen Reformation führte. Und Luther rang darum, das ursprüngliche Christliche wieder freizulegen, wurde aber selber auch von Fürsten wiederum instrumentalisiert. Wiedertäufer, pietistische Strömungen waren die Folge politischer Überfrachtung. Freikirchliche Bewegungen der jüngeren Vergangenheit können als Reaktion auf zu starke Angleichungen der evangelischen Landeskirchen gedeutet werden. Hochinteressant, wie das Verhältnis von Landeskirche zu den Freikirchen heute betrachtet werden muss. Insofern, Schlussbemerkung, deutet das Diktum Ecclesia Semper Reformanda an, dass eben nie ein idealer Endzustand erreicht ist und das selbstkritisches Bemühen um die Nachfolge Christi eine konstante christliche Lebensführung darstellt. Ein Traditionsabbruch können wir uns als Adventgemeinde nicht leisten, denn wir leben substanziell von der Gründerzeit. Auch das muss hier gesagt werden. Eine Reform oder zumindest eine Aufarbeitung um des Lernens für die heutige Zeit willen, ohne Bezug zu dieser Zeit, wäre keine Reform oder wäre auch kein Lernen, sondern eine Neuschöpfung. Also ich muss das wirklich deutlich sagen. Wir können nicht einfach so tun, als würde uns unsere Gründerzeit so vorbeigehen und nicht mehr interessieren. Ich möchte weder den urchristlichen Beginn noch unsere eigene Urgeschichte als Adventgemeinde ignorieren, sondern ich erwarte getrost auf Antworten und Fortschritt, indem der Heilige Geist und damit Christus selbst uns wandelt zu tieferen Einsichten und uns damit auch zu einer Freiheit für die Zukunft befreit. Dankeschön.